Ja, wir haben das letzte Mal über was gesprochen? Das ist schwer. Aber ihr habt mich gebeten, Fortsetzung zu machen. Über Papa Gott. Und da ist ja so viel drinnen. Ja, wir haben uns bekehrt. Ich hoffe, jeder von euch kann das sagen, ja? Und da haben wir Jesus kennengelernt, ganz klar, als unseren Erlöser und als den, der alles für uns gegeben hat, der die Herrlichkeit aufgelassen hat. Und Bekehrung heißt aber nichts anderes erstmal als Umkehr. Und in der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist kennengelernt, weil sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Da haben wir so mit dem Heiligen Geist Kontakt gehabt und manchmal habe ich so das Gefühl, Papa, der Vater, der ist so ein bisschen außen vor geblieben, ne? Zumindest in unseren Freikirchen. In den Landeskirchen, ja, dann ist da noch was anderes, da wird auch jedes Mal das Vaterunser gebetet. Aber ich bin ja in der letzten Predigt bei euch, vielleicht erinnert ihr euch so ein klein bisschen, in diese Richtung gegangen. Ich habe erzählt von dem Garten des Papas, den er für uns gestaltet hat. Und dass wir manchmal denken, unser kleines Gärtchen, das wir haben, das ist schon der Garten des Papas, aber sein Garten ist so groß wie ein ganzes Land. Ja? Er möchte uns viel mehr geben. Und gerade gestern, da war ich auf einer Pastorenkonferenz in Buchholz und einige andere Pastoren haben ihr Zeugnis gegeben, was bei ihnen in den Gemeinden so ist. Da fiel mir das nochmal so richtig vor die Füße. Ja, wir können tun und machen und sind begeistert, wenn Gott sich dazu stellt und alles. Aber das Wichtigste ist doch, ihn, den Vater, zu kennen. So. Wenn wir an dieses wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich mag diesen Namen nicht, Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich möchte immer lieber Gleichnis vom wartenden Papa sagen. Wenn wir daran denken, der Vater lässt diesen Sohn ziehen. Das war jetzt nicht einfach so, okay, Papa, tschüss. Nee, der hat sein Erbe verlangt. Und auch gekriegt, wisst ihr, das war nicht so, ich mache mein Portemonnaie auf und hole ein paar Scheine raus und da hast. Da wurde Land, da wurde Häuser und alles verkauft. Das war der Besitz damals. Und der Vater macht es und zahlt den Sohn aus und lässt ihn gehen. Man machte das damals nicht, Familienbesitz verkaufen. Und trotzdem tut's der Vater. Und mit der gleichen Selbstverständlichkeit nimmt er ihn ohne ein Wort des Vorwurfs wieder in den Arm, als er nach Hause kommt. Der Sohn wusste, als er damals weg ist, ist er sozusagen, lasst mich das mal so ausdrücken, weise geworden. Er hat mit dem Vater gebrochen, wie ein Waisenkind. Und er wusste das und er kommt zurück und sagt, Papa, ich bin nicht mehr wert, dass du mich Sohn nennst. Das war so klar abgespeichert. Und was macht Papa? Er lässt ihn nicht ausreden. Er sagt, hey, komm mal her. Komm erst mal her. Und das nächste, was Papa sagt, hey, Kleid, Schuhe, Kalb, Ring. Geschenke. Und damit setzt er den Sohn wieder in seinen alten Stand ein. Hammer. Der Vater möchte uns in unseren alten Stand einsetzen. Er hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und er hatte diese Gemeinschaft täglich mit Adam und Eva. Dann kam die Sünde und die Sünde trennte uns von Gott. Aber der Vater hatte einen Plan und durch Jesus Christus dürfen wir diese Gemeinschaft wieder haben. So, jetzt könnte ich ja heute mit euch an diesem positiven Papa-Bild weitermachen, oder? Würdet ihr euch bestimmt freuen. Mache ich aber nicht. War so klar, Irmchen, du kennst mich schon, ne? Ich will ganz was anderes. Ich möchte Zweifel in eure Herzen sehen. Oh. Hey, sagst du, Prediger sollen Glauben wecken und nicht Zweifel sehen. Ja, hast du recht. Aber warte bitte noch einmal mit deinem Urteil bis zum Ende der Predigt und dann sprechen wir nochmal drüber, okay? Können wir uns so verständigen? Gut. Vielleicht hast du es so im Hintergrund gemerkt, aber seit vielen Jahrzehnten und vermehrt so seit 50, 60 Jahren, aber in den letzten Jahren zunehmend und zunehmend, ist etwas geschehen. Da hat sich etwas in unseren Kirchen ausgebreitet. Viele Pfarrer, viele Pastoren, auch viele Prediger sind dabei, da auf diese Lehre einzuschwenken. Das ist alles so mehr oder weniger unter der Hand passiert. Ich spreche von der Lehre der Allversöhnung. Die sagt ja aus, andere sagen auch, es ist die Lehre der Wiederbringung aller. Und die sagt aus, es gibt diesen liebenden Papa und der ist nur lieb. Und lieb und lieb und lieb. Und weil er nur lieb ist, wird er irgendwann mal alle zu sich holen. Es gibt keinen Himmel und es gibt keine Hölle. Ihr braucht alle keine Angst haben. Alle sind irgendwann mal bei Jesus und der Teufel auch. Das ist die Lehre der Allversöhnung. Und wenn wir jetzt nur an den lieben Papa denken, dann könnten wir sagen, da ist da irgendwas dran an diesen Gedanken. Und deswegen will ich Zweifel sehen. Ist Gott wirklich nur gut? Oder kommen auch irgendwann mal die Bösesten und Ungläubigsten und alle in den Himmel und es gibt gar keine Verdammnis? Ich will mit euch heute drei Gleichnisse betrachten, zwei davon etwas intensiver. Interessant ist, dass sie alle an der gleichen Stelle der Bibel stehen. Eins nach dem anderen. Und wir fangen mal an mit einem Gleichnis, das am wenigsten von diesen drei bekannt ist. Wisst ihr, Jesus benutzt ja oft Gleichnisse, damit wir ihn besser verstehen. Manchmal ist das, was er denkt, so weit weg noch von uns, weil wir zu wenig Gemeinschaft haben mit uns und darum spricht er in Gleichnisse, damit wir ihn verstehen. Aber wenn er in Gleichnissen spricht, dann ist eine Gefahr da drinnen. Wenn er zum Beispiel in Gleichnissen von Gott, dem Vater, spricht und du Gott, den Vater, nicht richtig kennst, dann kannst du seine Gleichnisse auch oft falsch interpretieren. Seid ihr bei mir? Also ist wichtig, um diese Gleichnisse gut zu interpretieren, dass wir Gott, den Vater, auch kennen. Frage, ist es wichtig, die Stimme Gottes zu hören? Ja, sagt er. Nächste Frage, was ist noch wichtiger, als Gottes Stimme zu hören? Den zu kennen. Der redet. Weil wenn ich den nicht kenne, der redet, wie will ich wissen, dass das Gottes Stimme ist? Da hat Gott vielleicht oft geredet zu mir und ich sage, oh, ich weiß nicht, ob ich dem glauben kann. Ist vielleicht irgendwie ein blöder Gedanke von mir oder. Nein, ich muss den kennen, der redet. Und dann weiß ich auch, es ist seine Stimme. Wir lesen jetzt ab Matthäus 24 ab den Vers 45. Ich lese aus einer modernen Übersetzung. Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann. Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt, dann ist der Diener glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung über all seinen Besitz übertragen. Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, oh, mein Herr wird erstmal für eine ganze Weile weg sein, und wenn er anfängt, die anderen Hausgenossen schlecht zu behandeln, Trinkgelage veranstaltet, und dann kommt sein Herr unangemeldet und völlig überraschend zurück, dann wird er diesen Diener davonjagen und dorthin schicken, wo auch die Heuchler sind, und an jenem Ort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Direkt im Anschluss ein Gleichnis, das wir alle viel besser kennen. Es ist das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Kennen wir, oder? Ja? Da lese ich Matthäus 25, Vers 1. Das ist also direkt im Anschluss, ist nur ein anderes Kapitel. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfrauen erklären, steht da, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 von ihnen waren klug. Soweit ist uns das bekannt. Bevor ich jetzt aber anfange, auch dieses Gleichnis auszulegen, gehen wir nochmal einen Schritt weiter, denn direkt im Anschluss an das Gleichnis der 10 Brautjungfrauen lesen wir das Gleichnis, uns oft bekannt unter dem Namen der 3 Talente. Ich sage mal die 3 Diener dazu. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Ist also ähnlich wie das erste. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn verwalten sollten. Einem gab er 5 Beutel, dem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Warum, bitteschön, erzählt Jesus diese Parabeln? Ist es für uns wichtig zu wissen, welche Vergleichnisse er hier anstellt? Was meint er eigentlich mit den 10 Jungfrauen? Redet er da über die Gemeinde? Und will er uns damit sagen, es gibt unter uns Kluge und nicht so Kluge? Ja, wer ist denn dann klug? Und wer ist denn dann nicht klug? Das Gleiche in dem Gleichnis mit dem Dienern und dem Geld. Was will Jesus uns damit sagen? Wisst ihr, welche Frage ich mich gestellt habe? Wo? Vielleicht weißt du die Antwort. Wo in diesen 3 Gleichnissen findest du den liebenden Papa? Er verurteilt den einen, der seinen Auftrag nicht ernst genommen hat. Er lässt die 5 Törichten nicht zur Hochzeit ein. Und den einen Faulen, der das Geld nur vergraben hat, den schickt er hinaus in die Finsternis. Und was lesen wir vom ersten? Dahin, wo Heulen und Zähneknirschen sind. An was erinnert uns das? Im Himmel wird es keine Tränen geben. Weil Gott wird abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Aber wenn wir jetzt diese 3 Parabeln anschauen, dann sehen wir eins. Diesen Gedanken der Allversöhnung, den können wir mal ganz schnell auf die Seite schieben. Denn alle 3 sprechen hier von Gericht, von Strafe und von der Hölle. Na, dann haben wir wenigstens etwas gelernt heute Morgen, ne? die Bibel sagt uns, es gibt einen Augenblick und da ist die Tür zu. Aber wenn das so ist, bitteschön nochmal die Frage, wo ist denn hier der liebende Papa? Müsste ich doch sagen, Klammer auf, liebender Papa, Klammer zu, meistens? Oder ist unser Verständnis von Gott als der liebende Papa total falsch? Musst du anders sehen. Vielleicht sind uns ja diese Gleichnisse gegeben, um zu sehen, wie es mal sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Kann sein, ja. Aber wenn das so wäre, wo wäre dann bitte das Erbarmen Jesu mit den Verlorenen? Ich stelle heute Fragen, wa? Bin ich unbequem? Wo ist das von Liebe überfließende Herz, das sich nach Sündern ausstreckt und die offenen Arme, die den verlorenen Sohn nach Hause begleiten? Wo? Hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, gehöre ich zu den Törichten? Habe ich richtig gehandelt? Habe ich genug getan? Aber bitte Leute, es kann doch nicht die Absicht von unserem Papa im Himmel sein, uns mit solchen Gleichnissen so zur Einschüchterung zu bringen. Jetzt drohe ich mal und dann werden sie ein bisschen besser arbeiten, noch bessere Christen sein. Glaubt ihr, dass das die Absicht vom Papa ist? Wenn wir so denken, dann finden wir uns ganz, ganz schnell in der Position des ersten unnützen Knechtes wieder. Ich wusste, dass du ein harter Herr bist, der dort sammelt, wo er nicht gesehen hat und gesät hat. Und deswegen vergrab ich mal, hier hast du es wieder. Wie passt das dann aber alles mit den folgenden Bibelstellen zusammen? Hesekiel 18 sagt uns Gott, sollte ich wirklich Gefallen am Tod des Gottlosen haben? Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle auswendig, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also doch wieder Gedanken der Allversöhnung? Hallo? Schauen wir uns mal diese Gleichnisse etwas tiefer an. Fangen wir mit den 10 Brautjungfrauen an. Wir könnten, glaube ich, davon ausgehen, dass dieses Gleichnis von einer Gruppe von Gläubigen spricht. Okay? Warum? Weil alle zehn, die Klugen und die Törichten, gingen davon aus, dass der Bräutigam wiederkommt. Wie schaut's mit euch aus? Geht ihr davon aus, dass Jesus wiederkommt? Seit wann wisst ihr das? Seit ihr gläubig geworden seid. Ja? Das hat euch der Heilige Geist gesagt. Alle haben Lampen dabei gehabt. Die Geschichte war die, wenn Hochzeit war, dann gab es irgendwann einen Moment, wo der Bräutigam in das Haus seiner Braut gegangen ist und die abgeholt hat und zu sich ins Haus geführt hat. Aber keiner wusste, wann das sein wird. Ja, jetzt wird's bald Zeit, jetzt kommt es. Und dann haben sich die 5 Brautjungfern und, also insgesamt waren es immer 10, aufgemacht und wollten den Bräutigam abholen. Nicht, dass der in ein falsches Haus gegangen wäre. Die Bibel sagt uns einige Geschichten, wo die falsche Braut erstmal rübergeschafft wurde. Nee, das sollte nicht sein, deswegen Begleitung mit Licht, hallo, das ist die richtige, die kriegst du, tschüss. Ja, das hatte alles seinen Sinn. Deswegen hatten die auch Öl. Und nun sagt uns die Bibel etwas. Alle, nicht nur die Törichten, alle sind eingeschlafen. Erinnert mich so manchmal an unsere Gemeinden. Leben wir wirklich noch in der Naherwartung, dass Jesus Christus wiederkommt? Oder sind wir in diesem Bereich eher eingeschlafen? Und irgendwann der Ruf, der Bräutigam kommt. Ja, sind sie alle wach geworden. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese Mädels da angefangen haben, sich noch zu putzen und Kleid zu richten und vielleicht noch ein bisschen Kajal. Hast du einen Spiegel für mich? Und fünf haben gemerkt, die Lampe verlöscht. Ich habe mal als Jugendlicher von jemandem so eine kleine Öllampe gekriegt, die wirklich in Israel hergestellt worden ist. Was soll ich euch sagen? Die hat 3 Stunden, maximal 3,5 Stunden gebrannt. Dann war Schluss. Die sind nicht ewig groß. Was war jetzt also der Unterschied zwischen den Klugen und den Törichten? Die Klugen hatten zu der Lampe noch ein kleines Fläschchen dabei mit extra Öl. Okay, haben die Törichten gesagt, gebt uns von eurem extra Öl und leuchten alle unsere Lampen. Unsere sind gerade am Erlöschen. Nee, haben die gesagt, wenn wir euch abgeben, dann erlöschen unsere auch. Geh doch zu den Händlern. Nun, damals scheint es etwas moderatere Öffnungszeiten gegeben haben, denn die Bibel sagt, es war nach Mitternacht und die haben tatsächlich Öl gekriegt. Sind dann hinterher und haben angeklopft. Mach uns auf. Und? Aber die hatten doch jetzt auch Öl. Die Lampen haben doch gebrannt. Wir sind uns eins, dass das Öl der zentrale Punkt dieses Gleichnisses ist, oder? Was bedeutet denn das Öl? In der Bibel wird Öl oft mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht, ja? Aber bevor du jetzt vielleicht in Panik gerätst und sagst, oh, da habe ich vielleicht doch zu wenig Heiligen Geist gehabt, und dann darf ich da nicht rein. Und ich kenne genug Seelsorgegespräche, glaubt mir, wo Leute mir gesagt haben, einen habe ich 5 Jahre begleitet und er war Pastor. Und er hat immer wieder gesagt, ich glaube, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist, ich komme nicht mehr in den Himmel. Also, wenn ihr wissen wollt, was die Sünde des Heiligen Geistes ist, erkläre ich euch nach der Predigt beim Kaffee trinken, ist nämlich jetzt nicht mein Thema, aber lass den Schmarren, denk nicht so. Die Sünde des Heiligen Geistes ist ganz was anderes. Wir könnten hier vielleicht maximal davon sprechen, laut 1. Thessalonicher den Geist zu dämpfen oder laut Epheser 5 den Geist zu betrüben. Aber in beiden Bibelstellen lesen wir, dass das vergeben werden kann. Also ist alles nicht Sünde des Heiligen Geistes. Das nur mal als Einschub, um euch ein bisschen zu erleichtern und dass ihr nicht so mit schweren Herzens aus diesem Gottesdienst rausgeht. Ja. Wenn das Öl den Heiligen Geist symbolisieren soll, dann wäre das ja so, als wenn der Vater zum Schluss sagt, tut mir leid, aber du hast zu wenig Heiligen Geist, du kommst hier nicht rein. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Aber wieso hat der eine mehr Heiliger Geist und der andere weniger Heiliger Geist? Die Bibel sagt uns ganz klar, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Was ist also das extra Öl? Die Antwort findest du, wenn du das Gleichnis bis zum Ende liest. Da steht ein Satz. Was kommt für ein Satz hinter der verschlossenen Tür? Ich kenne euch nicht. Merkt ihr? Die 5 die sind eingelassen worden, nicht weil sie genug Öl hatten, sondern weil sie den Bräutigam kannten. Da ist die Krux. Es ist Gott sowas von egal, ob du regelmäßig am Sonntag zum Gottesdienst kommst. Und es ist ihm auch egal, ob du dann zusätzlich in der Woche noch einmal zur Bibel- oder Gebetsstunde kennst. Der Vater sagt, das berührt mein Herz nicht wirklich. Gott möchte ein Teil unseres Lebens sein. Er möchte, dass wir täglich diese Gemeinschaft haben. Er möchte das Wiederherstellen seines Geschöpfes, wie es im Garten Eden war, wo er täglich mit dir Gemeinschaft haben konnte. Alles andere ist doch ein Geschenk. Als Christus gestorben ist, was ist im Tempel passiert? Der Vorhang ist zerrissen. Und was sagen wir? Jetzt können wir zu Gott kommen. Lass die Vorstellung. Ja, ist etwas passiert. Gott kann jetzt wieder zu dir kommen. Hallo, wir müssen damit einfach mal klar werden. Es geht nicht um unsere Anstrengung, wie weit ich marschiere, was ich alles tue. Und dann sage ich, ja. Gott sagt, ich kenne euch nicht. Und das sagt er auch zu denen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen? Es geht nicht um gute Werke, es geht nicht um Frömmigkeit, es geht alles das nicht. Und Heiligen Geist haben wir alle gekriegt. Darum geht es nicht. Es geht darum, kennen wir den Vater. Schauen wir uns jetzt mal dieses Gleichnis an von den drei Dienern. Der eine hatte 5, der andere 2, der andere 1 Talent. Und alle, der 5, erwirbt das Doppelte, er arbeitet damit. Der 2 erwirbt das Doppelte, arbeitet damit. Und der nur 1 hat, vergräbt es. Und genau das greift Jesus heraus. Warum? Dieser Mann kannte den Herrn nicht. Er hatte ein falsches Gottesbild. Du bist hartherzig. Also auch in diesem Gleichnis geht es doch darum, das richtige Bild von Gott zu kriegen, oder? Papa. Papa. Was ist jetzt also die Motivation, dass Jesus uns diese Gleichnisse erzählt? Will er Warnungen aussprechen? Streng dich an, den Papa kennenzulernen? Da schauen wir uns nochmal an, wen Jesus diese Gleichnissen erzählt. Was der Volksmenge? Er hat sie auf dem Berg erzählt. Nein, es war nicht der Volksmenge. Es waren ausschließlich seine Jünger. Aber ich bitte dich, das war am Ende seiner Dienstzeit. Da waren schon 3 Jahre mit seinen Jüngern rum. Willst du mir jetzt etwas sagen? Nach 3 Jahren kannten die Jünger Jesu nicht. Und was sagt Jesus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Will ich jetzt damit sagen, die haben immer noch den Vater nicht gekannt? Nee. Glaubt mir, die haben den Vater gekannt. Was ist aber dann an diesen Geschichten relevant? Jesus sagt seinen Jüngern, die nur wenige Tage danach in den Dienst geschickt werden, Matthäus 28, Markus 16, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie. Ja, kennen wir diesen Dienstauftrag nur wenige Tage danach. Und er sagt seinen Jüngern, seht ihr, was passiert, wenn Menschen ein falsches Bild von Gott, dem Vater, haben? Er sagt es zu denen, die er berufen hat, hinauszugehen. Und so dürfen wir diese Gleichnisse lesen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft habe ich Menschen ein falsches Gottesbild beigebracht? Wie oft habe ich von der Kanzel gewettert, was wir alles tun sollen? Und nur bitte strengt euch ein bisschen mehr an. Kann doch nicht so schlimm sein, oder? Gott, vergib mir, wo ich dich falsch dargestellt habe. Bitte. Unser Gottesbild muss den anderen zeigen, wie Gott wirklich ist. Gott, bitte, bitte revolutioniere unser Gottesbild. Unser Gottesbild ist ja oft so abhängig davon, wie unser eigener Vater zu uns war. Ich höre manchmal Geschichten, da sage ich, wie kann man nur? Aber dann wundert's mich nicht, dass Menschen Gott total falsch verstehen. Diese Gleichnisse machen uns deutlich, dass Gott ein Ziel mit uns hat. Und dieses Ziel können wir nicht erreichen mit dem falschen Gottesbild. Also Gott, zeig dich mir. Offenbare dich mir. Lass mich nicht abhängig sein von einem falschen Bild, das ich erlebt habe in meinem Leben, wo mein Papa abwesend war, wo er sich nicht um mich gekümmert hat, wo er viel zu streng war zu mir, wo nur Leistung gezählt hat und. Was soll ich alles aufzählen? Du kennst dein eigenes Leben. Das ist nicht Gott. Gott stellt die Beziehung, wie er sie sich gedacht hat, im Garten Eden, dass er täglich wunderbare, ausgiebige Gemeinschaft mit dir hatte, wieder her. Hat Adam irgendwie eine Leistung gebracht, dass Gott mit ihm Gemeinschaft hatte? Hat Eva irgendwo eine Leistung gebracht, dass Gott mit ihnen Gemeinschaft hatte? Haben wir noch nie gehört, haben wir auch noch nie in der Bibel gelesen. Nein, warum war die Gemeinschaft da? Es war auf Gottes Herz. Ich will Geschöpfe schaffen, die uns ähnlich sind. Dann kamst du und dann kam ich. Und dann kam die Gemeinschaft, dieses wunderschöne, tolle.
Damals war es eine klare Geschichte. Der Teufel arbeitet immer mit Halbwahrheiten.
Dürft ihr von dem Baum da nicht essen? Das hat doch Gott gesagt, ihr dürft davon nicht essen. Von den Bäumen hier. Ja, sagt Eva, wir dürfen von den Bäumen hier schon essen, nur von einem nicht. Sonst werden wir sterben. Ach, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, wenn er von dem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott. Ja.
So Unrecht hatte der Teufel nicht und trotzdem war es nur die halbe Wahrheit. Sie kannten dann den Unterschied zwischen Gut und Böse. Und darin lag eigentlich etwas versteckt. Die Sünde von Adam und Eva war die Sünde, dass sie unabhängig sein wollten von Gott. Wie oft sind wir in unserem Leben unabhängig? Gott, in dem Punkt sprichst du mir nicht rein. Ich brauche die Punkte nicht aufzählen. Jeder hat seine eigenen Punkte. Unabhängigkeit von Gott. Und wenn uns Gott wieder in seine Nähe führt, dann führt er uns auch wieder in seine Abhängigkeit. Und er fragt dich, willst du abhängig sein von mir? Und du sagst, abhängig? Bin ja froh, dass ich das gerade alles losgeworden bin. Wir tun uns so schwer. Dabei ist es das Beste, was uns passieren kann. Weil Gott eben wirklich der Liebe, über alles liebende Papa ist. Wenn wir das bekannt haben, dann werden wir kein Problem haben, uns wieder in die Abhängigkeit unseres Gottes zu begeben, weil er meint es ja gut. Ich werde nächsten Sonntag bei uns in Uelzen ein Thema besprechen. Darüber habe ich noch nie gepredigt und darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört. Aber Gott hat es mir in meiner stillen Zeit vor 14 Tagen mal aufs Auge gedrückt und habe gesagt, was hast denn du jetzt vor? Aber wenn ich abhängig bin von Gott, sage ich auch die Themen, wo ich sage, geht gar nicht. Ich werde über unsere, meine Sklaverei sprechen. Bin schon ganz, ganz gespannt, was Gott mir da noch für Gedanken gibt. Ich habe da Gedanken für 5 Minuten Predigt, aber normalerweise predigt man eine halbe Stunde. Also muss er noch einiges tun in den nächsten Tagen. Aber Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Und ich glaube, dass das so ein Schlüssel ist, der mit hier zu diesem Thema passt. Eigentlich sind wir versklavt in dem Wahn, wir müssen unabhängig sein. Wir schaffen etwas und wenn wir dann genug Geld auf dem Konto haben, sind wir unabhängig. Und wenn wir genug Sport getrieben haben, sind wir gesund und dadurch sind wir unabhängig. Und wenn. Hey, vergiss den Schmarrn. Lass uns in die Abhängigkeit Gottes zurückkehren. Total. Sag dir eins, was passiert. Gott wird dir Dinge sagen, die dir nicht gefallen. Und wenn du es tust, wenn du dich in die Abhängigkeit Gottes hineinbegibst, dann wirst du merken, Gott hatte recht. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Vor 3 Jahren war mein Auto kaputt und Udo hat mir etwas Geld vorgestreckt. Danke, Udo. Das wollte ich eigentlich, und du auch, Guido, das wollte ich schon längst zurückgezahlt haben. Hätte ich auch geschafft. Aber im Januar sagt Gott was zu mir, das hat mich umgehauen. Ich habe eine halbe Stelle Uelzen als Pastor. Und die andere halbe Stelle, dass wir leben, verdiene ich halt nach wie vor mit meinen Rollstühlen. Und da sagt Gott im Januar zu mir, ich möchte, dass du dein komplettes Gehalt jeden Monat an Uelzen zahlst.
Brutto. Selbstverständlich.
Ich habe zwar nur ein halbes Gehalt, aber das ist gewaltig viel. Ich habe es gemacht. Seitdem hat Gott die Gemeinde gesegnet. In 14 Tagen haben wir Gemeindestunde. Da sprechen wir darüber, einen zweiten Pastor einzustellen. Und mein Geschäft ist so gesegnet, Gute, du wirst in diesem Jahr dein Geld noch voll zurückhaben. Es ist ein Glaubensschritt. Ich mache mich abhängig von Gott. Merkt ihr was?
Ich hätte sagen können, also beim besten Willen, aber ein bisschen muss ich auch leben, Papa.
Nee, Papa weiß, was das Beste ist. Der weiß, wie mein Herz für meine neue Gemeinde schlägt. Und jetzt habe ich jemanden, den ich auch gut kenne, den kann ich dort vorführen. Die Gemeinde wird in 14 Tagen abstimmen. Der Vorstand hat schon Ja gesagt. Den kenne ich seit vielen Jahren. Wir sind ein Herz. Wir können in eine Richtung gehen. Er wird der Juniorpastor sein und sich um Kinder und Jugend und sowas kümmern, die wir ja jetzt wieder haben. Anderes Beispiel. Auch Anfang des Jahres spricht Gott zu mir, wir sind eine Gemeinde im Altersdurchschnitt wie ihr und älter. Der Älteste ist knapp 90 und so das Durchschnittsalter ist 55, 60 in unserer Gemeinde. Da sagt Gott zu mir, dieses Jahr wird keiner deiner Gemeindemitglieder sterben. Sag's. Ja, ja, wenn Gott dir das sagt, ist alles okay. Verschließt du schön in deiner Schublade. Abhängigkeit ist auch die Dinge auszusprechen, die dir keinen Ruhm anbringen. Ja, was wäre, wenn da ich das jetzt ausspreche und übermorgen stirbt jemand? Die sind ja schon kurz vor der Herrlichkeit. Entschuldigt. Ich hab's gewagt. Ich hab's ausgesprochen. Vor 6 Wochen ist ein 87-jähriger Mann auf die Idee gekommen, er könnte doch selbst noch seinen Gartenteich reinigen und ist reingefallen und nicht wieder rausgekommen und lag dann eine halbe Stunde im Wasser und hatte eine ganz heftige Lungenentzündung. War im Krankenhaus und jeder hat gesagt, so, der schafft's nicht. Sein eigener Bruder hat gesagt, das wird nichts mehr, ist doch besser, der geht. Und ich habe gesagt, Gott hat mir versprochen, keiner stirbt. Er ist wieder zu Hause, ihm geht's gut. Anfang des Jahres habe ich etwas verloren. Da sagt er, wie kann man sowas verlieren, du spinnst ja. Ich erzähle euch diese Dinge, um euch zu erzählen, wie das mit der Abhängigkeit von Gott funktioniert. Ich habe einen Rollstuhl verloren. Ja, hä? Ich habe gezählt und mir fehlte ein Rollstuhl. Ich habe so 12 Vorführrollstühle und plötzlich waren nur 11 da. Und ich habe so ein Lieferscheinbuch, da wird immer aufgeschrieben, wenn ich den irgendwo beim Sanitätshaus lasse. Ich habe durchgeblickt, der Rollstuhl war nicht da. War weg. Ich habe unzählige Telefonate gemacht. Steht er bei euch? Steht er bei euch? Nein, nein. Ich habe schon gesagt zu Conny, irgendeiner belügt mich. Der will jetzt meinen Rollstuhl klauen oder sonst was. Das sind mal so 3.000 Euro. Das ist heftig viel Geld, wisst ihr das? Jetzt sitze ich auf dem Schiff und denke über mich und Gott und die Gemeinde nach. Und da fällt mir dieser Rollstuhl ein und da sagt Gott zu mir, hast du mich eigentlich in die Suche mit einbezogen? Habe ich vergessen, Gott. Hallo, da arbeitet man für einen lieben Gott und vergisst Gott. Das kann schneller passieren, als man glaubt. Ich habe mich als erstes bei Gott entschuldigt, dass ich ihn vergessen habe. Bin nach Hause gekommen, einen Tag später kriege ich einen Impuls, ein Telefonat, ich habe meinen Rollstuhl wieder. Abhängigkeit bringt dir Segen. Unabhängigkeit versklavt dich. Du bist dann jemand, der nur noch sein eigenes Leben hat, aber Gott hat viel mehr als nur dein Leben. Er sieht darüber hinaus, wie sich manches fügen muss. Er sieht, dass wenn du denkst, jetzt hat er dir was weggenommen, das in Wirklichkeit zum Guten ist für dich. Er sieht viel weiter, weil er der liebende Papa ist. Dann hast du recht. Ich meinte damit die Unabhängigkeit von Gott, die wir so oft haben. So, habe ich eure Zweifel zerstreut und Glauben geweckt? Dann war es ja doch die richtige Predigt. Gott segne euch.